Du. Okay, Psalm 77. Ist ein depressiver Psalm. Oh. Ja, geht um Depressionen. Hat auch kein Ende der Psalm, also keine Lösung. Ob es nur gut oder schlecht für denjenigen ausgeht. Passt also. Dem Vorsänger geschrieben, für Jedutun, ein Psalm von Asaph. Na doch. Ich rufe zu Gott und ich will schreien. Zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Ja. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Problem hat gerade. Jedenfalls ist er echt am Verzweifeln. Und fühlt sich gerade irgendwie ziemlich allein auch von Gott. So ein, sieht keinen Ausweg, sieht noch nicht, versteht noch nicht mal, warum das alles. Wir haben noch alles sehen heute. So ein, irgendwie scheint Gottes Gnade weg von ihm und sein Segen und sein Reden und seine Präsenz und was auch immer. So ein, irgendwie ist er einfach nur fertig. So mit Nerven und mit sich selbst und einfach nur müde. Ne? Und da gibt es zwei Wege für uns. Und entweder ergeben wir uns unserer Traurigkeit und unserer Unruhe innerlich und unseren Zweifeln und Ängsten und gehen in den Abgrund noch ein Stück tiefer, ne, in diesem Weg der Depression. Oder wir drehen uns zu jemandem, der uns versteht und der über dem allen steht. Ne. Und da wir Menschen die Herzen nicht kennen, noch die Zukunft nicht von irgendjemandem, so ist das Weiseste, zu dem zu gehen, der über allem steht. Und das ist dieser ehrfurchtserbietende Gott, ja, der nicht gebunden ist an Zeit und Raum und Gefühlen und was auch immer. Der keinen Konkurrenten hat, der gleich stark oder stärker ist als er. So der einfach treu ist und präsent, egal was auch seine Schöpfung macht. Ja. Deswegen ist dieser Mann hier ziemlich weise. Und ich persönlich weiß, dass man auch als wiedergeborener Mensch in Depressionen fallen kann oder in Traurigkeit oder in einer Starre, ne? Wo man sich auch irgendwie gar nicht richtig retten lassen will und wo einen nichts erbaut, wo man das Gefühl hat, irgendwie so, man ist ergeben und wird schwächer und schwächer und der Boden bricht unter den Füßen weg und man gar nicht mehr erwartet, dass noch irgendwie Rettung da ist oder eine Lösung. Ja, aber was ich nicht glaube, dass ein wiedergeborener Mensch in diesem verharren kann. Dass ein wiedergeborener Mensch da drin bleiben kann auf Dauer. Weil die Frucht des Heiligen Geistes ist Freude. So, und ja, es gibt depressive Zeiten und wir sehen es bei David, ich sehe das bei mir. Da ich von Natur aus ein melancholischer Typ bin, ne? Und mich mit Depressionen sehr gut auskenne, von der Zeit vor Christus, ich habe das auch gehört von großen Predigern oder Leuten, die echt Millionen erreicht haben, dass sie damit zu kämpfen hatten immer wieder, aber das Ding ist, als Mensch Gottes ist man auf Gott ausgerichtet und wird immer wieder getröstet und erhoben. Auch wenn es manchmal nur ein kurzer Moment ist, aber man ist wieder raus. Da ist auf einmal wieder Hoffnung da und Licht und irgendwie Zukunft, die gut ist. Auch wenn man vielleicht im nächsten Moment wieder reinrutscht. Aber es gibt immer diese Umkehr, dieses Raus aus dieser Schwachheit. Und der kommt hierher und der ruft zu Gott. Und das ist wichtig. Hast du Probleme mit dir selbst, dann rufe zu Gott. Und nicht nur das, wenn das Rufen nichts bringt, dann schrei. Ja. Der Typ ist so verzweifelt, dass sein Rufen allein nicht mehr reicht und das Reden, sondern dass er ausschreit. Und jeder kennt das vielleicht so. Manchmal gibt es so Zeiten oder Momente, wo man irgendwo steht und niemand ist da und man schreit einfach. Das ist befreiend. Ja. Aber noch befreiender ist es, nicht in die Luft zu schreien und nichts verändert sich, außer vielleicht die Taube kriegt einen Schreck neben dir, sondern zu Gott zu schreien. Aufdringlich zu sein, immer wieder zu kommen, so wie diese Frau, die ich eigentlich nicht so mag, die da immer wieder den Richter auf den Sack geht, bis der endlich für sie entscheidet. Ne? Aber manchmal gibt es so eine Zeiten, da müssen wir so aufdringlich sein. nicht weil Gott das braucht, sondern weil wir das brauchen. Manchmal ist auch die Ruhe, die Gott in solchen Situationen gibt, so eine Prüfung für uns und ein Schutz für uns, damit unser Herz sich nicht komplett ablöst, sondern oder Feuer kriegt, Richtung Gott zu rennen, mit Kraft. Ja, zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Und er kommt hier zu Gott und er schreit auch zu Gott, aber mit Respekt. Ja. Komm nicht zu Gott so wie manche Charismatiker und Gott hat zu antworten, weil ich glaube und hier im Glauben bete und erwarte, dass er auch redet, also redet er, sondern er kommt und zu seinem Schöpfer, zu diesem Thron der Gnade und zu diesem, ja, Papa, den er dem so nah ist, aber trotzdem kommt er zum Schöpfer. In seinem Bitten und Flehen und auch in seinem Wissen darüber, dass Gott eigentlich für ihn ist, aber er kommt mit Ehrfurcht. Ne? Und wenn du dein Leben anguckst, scheint es dir echt groß und wichtig und mächtig und voll wertvoll, Sohn, aber wenn man vor Gott steht, so, dann wird das Leben oft anders gewogen, so. Und irgendwie merkt man, dass man eigentlich gar nicht so wichtig ist, obwohl man wichtig ist für Gott. Ne? So, manchmal sind nicht meine Antworten die Lösung für all meine Probleme oder eine Lösung aus der Situation, in der ich gerade stecke, wo ich raus will oder wo ich endlich Rettung will, so manchmal geht es gar nicht darum, dass wir Antworten bekommen und eine Lösung und ein Wunder, sondern manchmal geht es einfach nur darum, dass wir bei Gott sind. So, dass wir zu ihm kommen und seine Größe wieder erkennen und erkennen, dass wir dankbar sein können, so dass er sich überhaupt für uns und für uns interessiert. Und wenn du guckst, wie gleichgültig du manchmal Menschen gegenüber bist, vielleicht im Herzen, dann kannst du noch mehr dankbar sein, dass es bei Gott ganz anders ist. Zur Zeit meiner Not, da suche ich den Herrn. Meine Hand, die ist bei Nacht ausgestreckt und ermüdet nicht. Bedeutet so viel, wie dass er auch nachts nicht schlafen kann, dass er keine Ruhe hat. Das quält ihn, das belastet und er dreht sich hin und her und seine Hand ist ausgestreckt zum Gebet und er sucht den Herrn auch nachts. Nicht nur da, wo es hell ist im Betrieb, sondern auch da, wo alles ruhig wird. So, und ich kenne das. Ne? So Situationen, wo ich so gebrochen und verzweifelt bin, dass ich nur noch flehe und überhaupt keinen Frieden finde in allem nicht. Selbst in der Nacht nicht, wo ich mich eigentlich umdrehe und schlafe und weg bin ich bis zum nächsten Tag, alles vergessen. Ne? So. Und meine Seele, die will sich nicht trösten lassen. Denke ich an Gott, so muss ich seufzen und sinne ich nach, so ermattet mein Geist. Aber das ist ja echt am Ende. Und ich kenne das, so ein wenn ich anfange, darüber nachzudenken, über Gott zu kommen und versuchen zu beten, meine Anliegen vorzubringen, aber manchmal ist man einfach so erschöpft, dass die Seele so ermattet so und ermüdet von all dem Kämpfen, dass man vor Gott kommt und seufzt, weil man irgendwie es überhaupt nicht schafft, so aus diesem Futterdruck rauszusteigen oder aus sich selbst. So, ne? Aber wir kennen auch die Gegenstelle in der Bibel so, dass Gott doch unser Seufzen versteht. Ne? Sondern dass der Heilige Geist auch unser Seufzen übersetzt zu Worten, so, die wir Gewicht haben. Ja, manchmal kriegen wir nicht viel hin. So, aber Gott hat verlangt, dass wir ihm alles geben. Und wenn unser Alles in dem Moment ein Seufzer ist, so, dann reicht das. Besser als wenn wir gar nicht seufzen vor Gott. Ja. Dieser Mann hier ist weise und gottesfürchtig, er kennt Gott. Er hat Erfahrungen mit Gott, das merkt man, indem wie er in seiner Qual reagiert. Ne? Er weiß auch, wenn er es nicht schafft, auch wenn er es gerade nicht hinkriegt und von sich aus noch nicht mal Worte hinkriegt oder sonst irgendwas, sein Geist ermattet, sobald er anfängt nachzudenken und so und immer wieder traurig wird und seine Seele nicht glücklicher wird, so weil immer wieder diese Traurigkeit kommt und dieses Gewicht der Sorge und der Angst. Ne? Wenn die Wahrheit nicht mehr hilft, Oder die Theologie, die man im Kopf hat, die einem sonst tröstet, oder die Versprechen, oder die Freunde und Brüder und Schwestern, die einen erbauen, wenn man total am Ende ist, trotzdem gibt der Gott nicht auf. Und ja, manchmal ist das ein Prüfstein auch für unseren Glauben, so ein, wo Gott uns speziell an solche Punkte führt, so dass wir uns entscheiden. Und wir müssen uns oft entscheiden in unserem erretteten Glaubensleben, ob wir weiter mit Gott gehen wollen. So als ob ein Meilenstein kommt im Glauben, so, und dann kommt eine neue Entscheidung. Und Gott stellt uns vor die Wahl und sagt, so, willst du weitergehen mit mir? So, und die Strecke wird vielleicht noch schwerer. Die Last wird vielleicht mehr, so, und die Verantwortung wird vielleicht größer. So, ja. Das lohnt sich, Gott zu folgen. Wenn ich mich erinnere an mein Leben vor Christus, mit all der Verblendung und der Illusion, in der mich Satan da gelassen hat, dann kann ich nur sagen, mit ihm war es viel schwerer als mit Gott. Weil Depressionen kenne ich von früher, Ängste kenne ich von früher, Sorgen und Nöte, Verletzungen, das alles hatte ich damals auch. Aber hier ist was, wo ich mich festhalten kann, selbst wenn ich es nicht sehe. So, wir wissen, wer unser Schöpfer ist und dass er da ist. Du hältst meine Augenlider offen. Ich werfe mich hin, ich werfe mich her und kann nicht reden. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Und ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne meinem Herzen nach und es forscht mein Geist. Ja. Warum auch immer so viele von uns erleben das, dass man zu einem Punkt kommt, wo irgendwie der Glaube zu einem Stillstand kommt, so wo man sich wie in der Wüste fühlt, wie weg von Gott, wie kalt und tot und lieblos und hartherzig und was auch immer. Im Moment, wo man denkt, so Gott, habe ich überhaupt noch einen Geist? So ein, ne? So ein, wo man denkt, mache ich gerade irgendwas falsch? Bin ich vielleicht von dir abgefallen und ich merke es gar nicht, weil ich meinen Lauf weiterlaufe? So ein, ich kenne das. Ne? Wo man sich an die Urzeit, an die Zeit vorher erinnert, wo noch alles anders war, ne? Wo man nachts wach geworden ist, hat eine Melodie im Kopf, hat die Gitarre genommen, hat Gott gepriesen und gelobt und hat die Bibel aufgeschlagen und war begeistert, so ein Meer zu lesen, wollte gar nicht aufhören, wo die Gebete heftig waren und kräftig und lebendig, ne? Und auch Leben erschaffen haben in einem selbst, so wo Gott sich offenbart hat durchs Nachsinnen einfach über das, was man erlebt hat, Zeiten, wo Gott laut ist, wo Gott nah ist. Und ich kenne das gerade in den Zeiten, wo ich zu kämpfen habe und all das nicht habe und auch all das nicht sehe, wo alles zum Stillstand kommt, wie ich mich danach sehne, einfach, dass es wieder so wird. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind schwach. Wir müssen lernen, stark zu sein, so stark zu werden. Und würde der Wind nicht gegen den Baum schlagen, dann würde der Baum zerbrechen bei einem starken Wind, weil die Rinde nicht dick genug ist. Würde es nicht ab und zu trocken sein, dann würden die Wurzeln nicht sich so tief graben. Und wenn eine längere Trockenzeit ist, würde der Baum verdorren. Wenn der Winter nicht wäre mit seiner Kälte und mit seinem Tod, wenn du es so willst, dann würde der Frühling nicht so bunt sein. Ne? Dann würden die Früchte im Sommer schlecht sein, und rar und wenig. Ne, diese Zeit des Winters ist so wichtig, damit wir einen guten Frühling und einen prächtigen Sommer und Herbst erleben. Lass uns das nicht vergessen, so dass diese Zeiten, wo alles bedeckt ist und alles gleich aussieht, so wie wenn der Schnee überall liegt, dass es dazu dient, um wieder Leben überhaupt möglich zu machen. In Frucht zu bringen. Ja. Außerdem ist dieser Winter, den ich so hasse, weil ich Schnee schippen muss, hat es doch was Gutes, wenn ganz viel Schnee liegt, weil es mir dieses Jahr klar geworden, wenn der Schnee da liegt, auf einmal wird alles kommt zum Stillstand. Die Straßen, die Autos fahren langsamer, die Leute laufen mehr, oder sind nicht zu sehen. Irgendwie hat man doch selber dann weniger zu tun. So, alles wird ruhiger. Ne? Man reflektiert mehr, man kommt aus diesem Alltag raus und aus dieser Geschwindigkeit, in der man sonst ist. Genauso ist es doch hier in der Zeit, wo es so leer und so trostlos und so kalt scheint und so tot. Ja. Wo man noch nicht mal eine Blume sieht irgendwo oder irgendwas. Es ist trotzdem eine Zeit, wo man innerlich auch ruhiger wird und langsamer, wo man anfängt, wieder nachzusinnen und Wärme zu suchen, Licht zu suchen. Wird dann der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seiner Barmherzigkeit verschlossen? Auch das kenne ich. Wo das Leben absolut keinen Sinn macht und wir alle, weiß ich, kennen das irgendwie. Ja. Wo man sich wirklich fragt, ist, hat Gott überhaupt noch Gnade für mich übrig? Habe ich vielleicht das Maß ausgeschöpft von seiner Gnade und Barmherzigkeit? Und ist jetzt für mich alles aufgebraucht und jetzt ist nur noch Zorn da. Wo man sich fragt, bin ich errettet? Bin ich abgefallen? Will Gott mich überhaupt noch zum Dienst oder zur Gemeinschaft? Und keine Ahnung, Na, lass uns noch kurz zu Ende reden. Und ich sage, ich will das Erleiden, die Änderung, welche die rechte Hand des Höchstens getroffen hat. Ich will gedenken an die Taten des Herrn, ja. Ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Und ich sinne nach über all deine Werke und erwäge deine großen Taten. Jetzt verändert sich was an seiner Perspektive. Er guckt von dem Jetzt, das ihn am Boden hält und ihm Kraft raubt und hoffnungslos scheint, fängt an, über das Gestern nachzudenken, über das gute Gestern, ne, über die Macht und wo Gott eingegriffen hat, wo Gott was gemacht hat und lebendig war, wo Gott geredet hat und man sich sicher war, das war Gott und so ist es passiert. Und er fängt an und dann macht eine Entscheidung und sagt okay, vielleicht ist es nicht Strafe, vielleicht muss es so sein und ich werde das jetzt erleiden. Ich werde jetzt das tragen, so wie es jetzt gerade ist, ob ich es verstehe und tragen kann oder nicht. Ich will es tun, weil Gott was ändert. Und wer pedantisch veranlagt ist, der die Gewohnheit liebt, der hat Probleme mit Änderungen. Manchen fällt das leichter. Da stellt Gott alles auf den Kopf und naja, so ist es und die laufen gerade weiter und andere müssen da erstmal sich hinbrechen lassen, ne? Und es akzeptieren, dass der Alltag jetzt anders ist. Aber er erkennt hier, okay, Gott ändert was. Es sind Änderungen in meinem Leben. Und dies will ich hier tragen, denn ich weiß, wer mein Gott ist. Ich weiß, dass es gut ist. Das hat er mir so oft bewiesen. Dass er nicht gegen mich ist. Die rechte Hand des Höchsten hat es nun mal so beschlossen, dass ich da jetzt durch muss und dass es so ist, wie es ist. Ist eine wunderbare Erkenntnis. Und mich hat das oft getröstet. Auch wenn ich im Glauben dann nicht stärker war danach und freudiger, aber ich habe akzeptiert Gottes Willen. Wenn man an dem Punkt ist, wo man Gottes Willen akzeptiert für sein Leben, kriegt man mehr Ruhe rein. Auf einmal kommt eine Ordnung rein, obwohl man sie nicht sieht. Trotzdem ist sie da, das weiß man. Irgendwo wird die Seele dann noch stiller und fester, wenn man weiß, ja, bei dem alles in Ordnung ist, der alles in seiner Hand hat, bei dem ist es nicht Chaos. Und ich habe Angst, aber ich lege mich da zur Ruhe in ihm, in seine rechte Hand. Ich würde daran denken, was Gott gemacht hat in der Vergangenheit, selbst wenn ich in der Gegenwart ihn nicht sehe. Ich würde daran denken, was er für Wunder getan hat in der Zeit, als ich ihn sehen durfte und hören durfte. Und ich fange an, meine Gedanken zu füllen mit den Dingen, die er gemacht hat, mit den guten Sachen, die beweisen, dass er da ist. Weißt du, und ich lese mir das an von diesem Typ hier. Und jetzt groß anders wird es dann am Ende auch nicht mehr. So, da lesen wir nur noch, woran er sich erinnert. Aber ich lese mir das an und das tröstet mich. Selbst wenn der Typ hier gerade überhaupt keine Lösung hat und sich seine Situation nicht verändert hat und was auch immer, aber ich lese das und ich denke so in den Situationen dann, Mann, aber der durfte eine Bibel mitschreiben, so und dem ging es genauso. Das war ein Lobpreistyp, so der vors Volk da gesungen hat, so und die zur Anbetung gebracht hat. Der ein richtig cooles Leben eigentlich hatte, ne? Konnte, wann er wollte, da rumsitzen und irgendwelche Lieder schreiben und Psalmen singen, so ein Popstar, wenn du es so willst, in der Lobpreisszene. So ein, ne, und aber auch der Typ, so ein, der von Anbetung lebt, so ein, kommt, kennt diese Situation, wo er einfach verloren ist und sich verloren fühlt und hilflos und Gott entfernt. Und trotzdem schreibt ihr ein Lobpreislied und lässt jemand anderes das singen. Ja. Würde er in seiner Hoffnungslosigkeit nicht Gott suchen, sondern den Menschen oder irgendwelche psychologischen Auswege oder irgendwas Philosophisches oder was auch immer, irgendwelche Techniken, wie man seine Traurigkeit überwinden kann oder Medikamente oder sonst irgendwas so, dann könnte der mich jetzt nicht erbauen, ne? Ich meine, der sitzt jetzt hier in seiner Hoffnungslosigkeit und er sinnt nach über die Vergangenheit. Ja. Wie Gott Israel errettet hat, wie Gott große Wunder getan hat für sein Volk immer und immer wieder und denkt an die Geschichten von dem, was war, und kommt dadurch zum Trost und zur Ruhe. Begegnet dadurch Gott. Und das ist so ironisch, weil dieser Typ schreibt das auf und lobt Gott in seiner Vergangenheit und ich oder wir sitzen hier und lesen das so und loben Gott dafür, dass wir in seiner Vergangenheit sitzen dürfen und sehen können, wie Gott da wirkt. Da dürfen wir auch nicht vergessen, diese Zeiten sind nicht nur für uns da, als Prüfung und als Läuterung und als Entscheidung, sondern diese Zeiten sind auch für unsere Nächsten da, die das mitkriegen. Ich wurde so oft ermutigt und erbaut und getröstet durch Brüder, die entweder in Sünde gefallen sind, indem ich da durchgehen durfte und die laut waren und sich geteilt haben und ich zuhören durfte, so wie groß Gottes Gnade ist und wie er zur Buße leitet, wie jemand Buße tut und weitergeht. Ich wurde so oft getröstet von Menschen, die in ausweglosen Situationen waren und dann im Nachhinein, ob das zum Guten oder zum Schlechten gegangen ist, aber im Endeffekt hat mich erbaut, so wie sie da durchgegangen sind durch diese schwere Zeit. Und wie Gott doch irgendwie da war und immer wieder geredet hat, auch durch das Schreien und das Leid durch denjenigen. Es tut gut zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, der mal durch Wüsten gehen muss. Da müssen wir alle durch. Aber stell dir vor, dieser Typ hätte nicht Gott gesucht, und dann hätte es diesen Psalm nie gegeben. Dann hätte auch da nie Kraft und Trost gefunden. Oh Gott, dein Weg. Der ist heilig. Wer ist denn ein so großer Gott wie du, oh Gott? Sein Blick richtet sich wieder auf die Ewigkeit, nach oben hin. Da, wo er zuerst nur sich und seine Not und seine Angst und seine Probleme gesehen hat und sein Alleinsein, sein Blick wird erhoben, dadurch, dass er Gott sucht, weil der Geist redet, durchs Gebet. Und gibt uns neue Gedanken, und er kommt, und er blickt Gott, und ist nicht mehr allein. Und er redet zu Gott und sagt, du bist so heilig. Deine Wege sind heilig, und das können wir sehen, ich meine, manchmal verstehe ich Gottes Weg nicht, den ich gehen soll, den er mit mir geht, Ich bin oft der Typ, der dann da meckert, so wenn er vom Heiligen Geist in die Wüste geschickt wird, um versucht zu werden. Der noch 30 Tage hungern muss. So, ich bin ja schon nach dem zweiten Tag am Ende. Ne? Aber trotzdem lässt uns Gott auch solche Wege gehen. Ne? Das ist halt die Sache so, wofür dient's? Und wir wissen, dass uns alles zum Guten dient. Ob wir es verstehen und sehen oder nicht. Wir müssen es nur akzeptieren. Wir werden auch Gottes Größe sehen. Und das, was Gott macht hier mit uns, das ist heilig. Es dient einem höheren Zweck. Es ist gereinigt und gut sortiert. Es ist schon fertig geordnet. Und es dient nicht nur mir, sondern allen drumherum. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir denken halt oft zu kleinlich, zu ich-bezogen. Aber unsere Leben gehören nicht mehr uns. Und das, was Gott mit uns macht, betrifft nicht nur uns und unsere kleinen Welt, die wir erkennen. Ne? Sondern wir nehmen Einfluss auf unsere Nächsten. Und entweder ist der Einfluss positiv oder negativ. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wenn wir unter Brüdern und Schwestern sind oder unter Gottlosen, sondern dass wir aufpassen, wie wir reden. Diese Zeit des Unglaubens und der Schmach und so, das gehört in die stille Kammer. Und ja, manchmal braucht man die Gemeinde und die Gemeinschaft dazu, um sich trösten zu lassen, um erbaut zu werden, aber wir können auch ein absolut falsches Bild geben, wenn wir gerade in so einer Gefühlswelt sind und so ein Chaos und Durcheinander ist in unserer Gedankenwelt so und wir das alles laut ausplauzen. Ja. Wir sollen weise sein unter den Menschen, unter allen. Und kein falsches Zeugnis geben. Und das tun wir manchmal durch unsere Schwachheit. Es ist immer weise, erstmal nachzudenken und dann Dinge zu klären. Wer die stille Kammer, wer die nicht ehrt, so, und wer die nicht wertschätzt, so, und der ist in meinen Augen ein Knallkopf. Ja. Tränen gehören auf jeden Fall in die Gemeinschaft, so, und in die Gemeinde, aber ich glaube, die meisten Tränen, die sollten in der Kammer bleiben. Allein mit Gott. Ja. Denn wer ist so groß wie er? Denn du bist der Gott, der Wunder tut. Und du hast deine Macht erwiesen an deinen Völkern. Denn du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm. Die Kinder Jakobs und Josefs. Als dich, o oh Gott, die Wasser sahen, als dich die Wasser sahen, da brausten sie. Ja, das Meer, das wurde aufgeregt. Die Wolken gossen Wasser aus. Es donnerte im Gewölk und deine Pfeile fuhren daher. Deine Donnerstimme erschallte im Wirbelwind. Ja, Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbebte, sie zitterte. Ja, die Geschichte Noahs, der alten Welt. Deine Wege führte durch das Meer. Und dein Pfad durch die gewaltigen Fluten und deine Fußstapfen, die waren nicht zu erkennen. Denn du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Er kommt und er sieht in allen Zeiten der Menschheit wie Gott sein Volk führt. Und wenn er Wunder tun muss, um es zu retten, dann tut er Wunder. Ist gut, Wunder zu erwarten von Gott. Das ist keine Scham oder irgendwas Falsches. Ich denke, es ist eher dumm, es nicht zu tun. Ich erwarte viele Wunder von Gott. Ich bin nicht enttäuscht, wenn er sie nicht tut. Aber ich glaube, ich bin enttäuscht von mir, wenn ich nicht davon ausgehe, dass es macht. Wir dürfen Wunder erwarten. Auch in der Zeit, die jetzt hier ist in Deutschland, wo wenig Wunder zu sehen sind, egal ob die Gemeinde charismatisch ist oder ob sie total liberal ist, ist eine ruhige Zeit hier, gerade. Ne? Und Gott tut gelegentlich Wunder, dort und da, aber nicht in dem Maße, wie er es gerade in anderen Kontinenten tut. Ja. Aber trotzdem erwarte ich von meinem Gott Größe, dass er sich beweist, und das darf man. Ja. Und trotzdem gibt es so Momente, wo ich für Heilung bete, wo ich für Rettung bete und dafür kämpfe, dass aussichtslose Situationen gelöst werden von ihm. Weil das gibt ihm Ehre. Das bringt ihm dann Lobpreis so, weil man sagen kann, so, siehst du, ich hab's gesagt, er tut's und er tut's. Ja, und oft kommt Gott genau in der letzten Sekunde. Spätestens pünktlich. Aber er kommt, um zu retten. So, ja. Und dafür danke ich ihm. So, und wir dürfen nicht vergessen, so wie Petrus das sagt, erkenne Christus. Erkenne Christus auch in deinem Leid oder in der Zeit, wo er ruhig ist. Erkenne Christus, suche ihn. Wer sucht, der wird auch finden. Wer fragt, wird Antworten kriegen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Such Christus und erkenne ihn in deinem Leben und du wirst ihn auch finden. Das ist ein Versprechen, das stimmt. Oft leben wir unseren Alltag und es kann passieren, dass wenn wir Christus gerade nicht so suchen, in unserem Alltag, in den Kleinigkeiten dass wir ihn übersehen. Ob du willst oder nicht, ob du das erkennst oder nicht in deinem Leben, Gott redet jede Minute durch dich und zu dir. Und selbst wenn wir einfach nur irgendwo langlaufen, dann sieht uns irgendjemand anderes und kriegt sein Bild. Oft sind hier Christen im Café und reden und manchmal ist es eine Sache, die mich echt erbaut, obwohl ich gar nicht teilnehme eigentlich an dem Gespräch, sondern nur da sitze und zuhöre. Manchmal ist es, wenn ich mit einem Bruder und einer Schwester durch die Stadt gegangen bin oder mit Do oder sonst was und dass irgendeine Reaktion von irgendeinem Christ zu einer Situation halt, ne, die mich erbaut oder ermutigt oder beschämt. Weil ich denke, oh, ich habe gerade anders gedacht. Ne? Egal wie, die Welt beobachtet uns, sagt Christus, und bemisst uns, ob wir wollen oder nicht. Ne? Weil wir nun mal Licht sind. Und davor können wir uns auch nicht verstecken. Und es ist wichtig, dass wir Gott versuchen zu suchen, zu erkennen in uns selbst. Sein Wirken durch uns. Weil oft sind es die Kleinigkeiten, die was Großes machen. Ne? Und wie es hier steht, aber deine Fußstapfen, die waren nicht erkannt. Das Meer hat sich geteilt, aber da war nicht Gott, den man sichtbar gesehen hatte, sondern Gott schickt einen Wind. Ne? Aber genauso ist es auch in unserem Leben doch meistens, oder? Meistens werden die Gebete erhört und man hat gar nicht gesehen, wie Gott was man gemacht hat. Das eine ist nur zum anderen geführt und im Endeffekt ist das Gebet erhört. Ja. Ich bin mir sicher hier für den Psalmisten, der das hier geschrieben hat, dass auch er aus der Zeit wieder rauskam, ja, oder Freude gehabt hat, Gottes Antwort gesehen hat, und gehört hat und Gottes Wunder weitererlebt hat, aufs Neue. Ne? Das ist eben das, was der Heilige Geist uns schenkt, wofür wir dankbar sein sollten, und zwar öfters, einfach dass nur weil ich jetzt hier nichts sehe gerade oder nicht verstehe, das nicht bedeutet, dass sich nicht gerade einiges verändert. Ja. Gott macht ständig alles neu. Gott baut seinen Tempel. Und wenn du baust und müde wirst, machst du Pause, aber Gott wird nicht müde, steht im Buch. Ja. Gott baut und baut beständig und baut was Neues. Und manchmal, wenn du irgendwas zusammenbaust, dann kommt der Moment, wo du denkst, es geht nicht weiter, obwohl du die ganze Zeit was machst. Ja. Aber irgendwann dann ist das letzte Teil gelegt und ist fertig und du siehst es im Ganzen. Ja. Und dann gibt es wieder Arbeitsschritte, wo du was machst und am Abend siehst du schon ein Resultat von dem, was du getan hast. Ja. Ich musste einmal in der alten Chapel Tapete runterkratzen, es war mühsam. Da war irgendwas drunter, was es so zusammengepappt hat, kennt ihr vielleicht ne, du hast den ganzen Tag geschrubbt und irgendwie war nur ein Quadratmeter weg, und du denkst einfach nur, ich könnte nicht, echt. Aber so irgendwann war das weg. Und dann war die Wand frei, um Farbe drauf zu kriegen, um was Schönes zu machen. Und wir brauchen solche Zeiten. Ne? Von daher müssen wir halt Geduld lernen und Ruhe lernen. Von daher, wenn du an einem Punkt bist, wo du einfach dich nicht sicher fühlst, dann heißt es nicht, dass du unsicher bist gerade. Und wir wissen das. Warum? Weil Gott sich so oft bewiesen hat, auch in unserem eigenen Leben. Und ich danke Gott, dass jetzt gerade auf einmal alles, und das war oft so ein, hier in der Gemeinde so eine lange Zeit war, wo irgendwie alles still gestanden ist, als ob man in einem falschen Film ist, so, wo man früh morgens aufsteht und der Tag läuft genauso ab. Und egal was man versucht, wie beim Murmeltier hier, wie heißt der Film? Täglich grüßt das Murmeltier, ne? Einer meiner Lieblingsfilme. Auch so kam ich mir so gerade die letzten Monate hier echt vor, so irgendwie, egal was du versuchst, so ein, um Änderungen zu bringen, früh morgens klingelt der Wecker und es geht genau das gleiche wieder weiter. Ne? Also Gott nichts macht und man sich umsonst abmüht. Ne? So, und auf einmal ist ein Tag und bumm, so ein, kommt alles zusammen. Ne? Und man sieht, nee, da ist Änderung. Irgendwas passiert doch. Ne? Irgendwie lässt Gott doch nicht locker, obwohl man ihn eine Zeit lang nicht gesehen hat oder gehört. Aber Gott macht was. Und im Endeffekt ist da Sieg und Lobpreis und Dank und Ehre. Von daher lasst uns da nicht müde werden, sondern lasst uns lieber kämpfen mit Kraft und mit Vertrauen in dem, der uns da führt. Weil Gott wird nicht müde und Gott lässt uns so nicht im Stich. Herr, ich danke dir, dass du da bist und das steht. Und manchmal bleiben mir nur die Erinnerungen und ich mag die Zeit nicht und doch tun sie gut, weil ich so schnell vergesse, was du alles tust. Und da mir wieder bewusst wird, so ein, was du alles Tolles getan hast, wie oft du mich ermutigt hast und erbaut hast, die richtigen Menschen, die richtigen Gespräche zu mir geschickt hast zur richtigen Zeit. Ja, so viel, dass du schon getan hast und gewirkt hast. So viele kleine, winzige Sachen und so viele große Sachen. Und ja, ich will dir Danke dafür sagen, dass ich mit dir gehen darf und ja, dass du mir vorangehst und für mich bist, wie für alle anderen deiner Kinder. Egal, wer wir gerade sind und wie wir gerade sind, du bist gleich. Ja. Wir wollen uns nicht gehen lassen und müde werden und depressiv, sondern wollen da rauskommen und auch Freude erfahren, deine Kraft sehen. Ja, wir wissen, dass wir dir vertrauen können, dass du treu bist. Ich danke, dass du deine Versprechen nicht brichst und dass du fähig bist, sie zu halten. Dass auch der Bund, den wir mit dir geschlossen haben, dass der steht. Dass du auch den nicht brechen wirst. Ja, wir wollen treu sein und ein Zeugnis für andere. Und so wie Asaf hier seine Traurigkeit aufschreibt und sein Unglauben, seine Hilflosigkeit, so ist doch Erbauung für mich heute und so lass auch unseren Alltag Erbauung sein für unsere Nächsten. Wenn unsere Geschichte erzählen und die Leute sehen, dass du trotzdem mittendrin warst und dass eine Lösung kommt dann irgendwann. Ja, spätestens pünktlich. Und oft viel mehr, als man erwartet hat. Amen.